Danke, Jesus, dass du da bist. Dass du wirkst. Dass du jeden Einzelnen kennst und zu jedem Einzelnen sprichst. Danke für deine Liebe. Das ist overwhelming. Das ist überwältigend. Lass uns das jetzt erfahren, dass wir tropfnass werden von dieser Liebe, inwendig und auswendig. Amen. Es ist nun so ein halbes Jahr her. Oder wenn ich zurückschaue, dieses letzte halbe Jahr war eine wirklich taffe, taffe Zeit für meine Frau Margot und mich. Zuerst im November dieser Crash, dieser Breakdown, wo die Lichter bei mir alle ausgingen. Ausgegangen dann, hat man dann nachher festgestellt von einem Herzfehler. Okay. Aber das hat schon es ausgelöst. Was bedeutet das? Ungewissheit, Angst, Zweifel. Was hat das für eine Auswirkung auf die Arbeit? Die wurde dann jetzt neu verteilt. Und dann diese Botschaft, dass Margot nun, ja, diese beiden Operationen gehabt hat. Eine ganz große 8-Stunden-Operation. Und jetzt also in der Rekonvaleszenzzeit, da will es einfach nicht vorwärts gehen. Da kommen schon die Fragen, Herr, wo bist du? Herr, was soll das? Was soll das Ganze? Und letztlich, ich mag nicht mehr. Ich halte das nicht mehr aus. Setz doch dem ein Ende. Wir haben es gehört von Bernhard Bürgler, hineinschauen in eine Lebenssituation vom Apostel Paulus. Apostelgeschichte 27. In einen Lebensabschnitt, wo dieser Paulus allen Grund gehabt hätte, auch eben in dieses Lied einzustimmen. Stimmen, Herr, was soll das Ganze? Ich verstehe dich nicht. Wo bist du? Es ist nicht bloß eine Schiffsreise, die ihr macht. Es ist eigentlich unsere Lebensreise, deine und meine. Und wir wollen uns ermutigen lassen von dem, was der Heilige Geist heute Morgen einfach jedem Einzelnen zeigt, wie er zu uns spricht. Ich lese da die Verse ein paar dazu. Nachdem feststand, dass wir nach Italien segeln sollten, wurde Paulus mit einigen anderen Gefangenen, dem Hauptmann Julius vom kaiserlichen Regiment, übergeben. Wir gingen an Bord eines Schiffes, das aus Adramyttion kam und verschiedene Häfen der Provinz Asia anlaufen sollte. Dann stachen wir in See. Uns begleiteten auch der Mazedoner Aristarch aus Thessalonich. Am nächsten Tag legten wir in Sidon an. Wegen des ungünstigen Windes blieben wir in Küstennähe und segelten im Schutz der Insel Zypern weiter. Nachdem unser Schiff das offene Meer von Silizien und Pamphylien durchquert hatte, erreichten wir Myra in der Provinz Lycien. Dort fand unser Hauptmann ein Schiff aus Alexandria, das nach Italien segelte. Mit diesem Schiff setzten wir unsere Reise fort und erreichten einen Ort der Insel Kreta, der guten Hafen heißt. Paulus reist also als Gefangener in zwei Etappen. In zwei Etappen will er nach Italien, nach Rom. Das heißt, zuerst in einem kleineren Schiff und dann in einem größeren Schiff. Die erste, die violette Linie, die ist dann von Caesarea nach Myra mit einem kleinen Schiff. Vielleicht waren da etwa rund 30 Personen an Bord. Das waren die Soldaten, dieser Offizier Julius, der Paulus, noch ein paar Gefangene, dann Lukas, der das Ganze aufgeschrieben hat, der Arzt, der persönliche Arzt von Paulus und Aristarch, genau, und die ganze Schiffscrew, eben klein, überschaubar, etwa 30 Leute vielleicht. Und dann sind sie umgestiegen in ein größeres Schiff. Und dieses große Schiff, das müssen wir uns heute in den Verhältnissen so vorstellen, das sind Frachter, ein riesengroßer Frachtschiff, vielleicht Containerschiff, aber dennoch mit vielen Menschen an Bord. Nämlich, das sehen wir dann später, mit 276 Personen. Also die brauchten alle eine Koje, ein Bett und eine Kombüse, das ist die Schiffsküche, mit dem Koch und so weiter. Die mussten ja verpflegt werden. Also ein stattliches, großes Schiff. Schau, du und ich, wir sind auch unterwegs. Wir sind in unserem Leben schon manche Etappe, Lebensabschnitte und Lebenssituationen gegangen, haben das durchlebt. Einige Menschen sind in unser Leben hineingetreten und andere sind wieder hinausgegangen. Und vielleicht fühlst du dich so wie der Apostel Paulus, der war nämlich ein Gefangener, wohl auf dem Schiff, aber der war gefangen. Und vielleicht fühlst du dich auch so als Gefangener. Gefangener in deiner Situation. Dem Moment deines Lebens, wo so verknorkst ist, wo du nicht rauskommst. Du möchtest gerne, aber du schaffst es einfach nicht. Gefangen in Gedankengebäude, Gefühlen und Lebensmustern, wo du schon längst ausbrechen möchtest, aber das schaffst du einfach nicht. Gefangen in den Worten, die über dich zum Beispiel ausgesprochen wurden. Paulus' Ziel war, so schnell wie möglich nach Rom zu kommen, um diesem Kaiser gegenüberzustehen. So schnell wie möglich. Das war sein Ziel. Auch du hast Ziele in deinem Leben, die du vielleicht so schnell wie möglich erreichen möchtest. Schul- oder Lehrabschluss, einen guten Job zu haben, Geld zu verdienen, um dann sich auch etwas leisten zu können, so ein Bike, so ein Harley-Davidson, oder? Oder mal eine Weltreise zu machen, why not? Vielleicht ein Ziel. Genau. Gesundheit, Glück in der Liebe. Oder noch so einen schönen, liebevollen, guten Lebensabschluss im Alter zu haben. Und dann schwingt noch das eine andere mit, nämlich an das, was wir glauben. Dieses Fundament, das wir haben im Glauben. Ja, Glaubenserlebnisse zu machen, das ist auch ein Ziel. Oder dass andere Menschen Jesus kennenlernen. Sie sollen etwas sehen von dem, was ich glaube, nicht? Jesus kennenlernen oder ihn noch besser kennenlernen. Und am Ende natürlich das Ziel aller Ziele, in der Ewigkeit bei Jesus zu sein. Also, los geht's. Als Südwind aufkam, fühlte sich die Schiffsbesatzung ihrem Plan bestärkt. Sie wollte nämlich aufbrechen. Sie lichteten die Anker und segelten direkt an der Küste Kretas entlang. Ja, das kennen wir. Das ist doch super. Jetzt funktioniert's. Jetzt geht's drauf los. Es ist alles hell und klar, sonnig und warm. Perfekt. Vollgas voraus. Jetzt oder nie. Und es ist doch cool, das Leben zu genießen. Jawohl, Amen. Das Leben sollen wir genießen. Das stimmt, das steht doch auch in der Bibel. Wir sollen das Leben genießen. Freude haben am Leben. Die Lebensfahrt in vollen Zügen auskosten. Fröhlich, glücklich, zufrieden und dankbar. Doch schon bald schlug das Wetter um. Der gefürchtete Nordoststurm kam auf und trieb das Schiff auf das offene Meer hinaus. Vergeblich versuchte die Mannschaft Kurs zu halten, wir trieben dahin, Wind und Wogen ausgeliefert. Im Schutz der kleinen Insel Kauda versuchten wir, das Rettungsboot einzuholen. Es gelang uns nur mit Mühe. Der Sturm wurde so stark, dass die Besatzung am nächsten Tag einen Teil der Ladung über Bord warf. Tags darauf sogar die Schiffsausrüstung. Wir trieben schon die 14. Sturmnacht im Adriatischen Meer. Gegen Mitternacht meinten die Matrosen, dass sich das Schiff einer Küste näherte. Deshalb warfen sie ein Lot aus und maßen eine Wassertiefe von etwa 40 Meter. Kurz darauf waren es nur noch etwa 30 Meter. Da bekamen sie Angst, auf ein Küstenriff aufzulaufen. Sie warfen am Heck 4 Anker aus und warteten sehnsüchtig darauf, dass es hell würde. Noch in der Dunkelheit versuchten die Matrosen, das Schiff heimlich zu verlassen. Unter dem Vorwand, sie müssten auch vorn am Bug aus Anker auswerfen, wollten sie das Rettungsboot zu Wasser lassen. Doch Paulus machte den Hauptmann da und den Soldaten klar, wenn die Besatzung nicht auf dem Schiff bleibt, sind wir alle verloren. Da kappten die Soldaten die Haltetaue und das Rettungsboot stürzte in die Tiefe. Und plötzlich kommt es anders und andere Kräfte sind am Werk. Wir als Christen, wir stehen da nicht abseits von Krisen und Nöten dieser Welt, nicht? Wir sitzen da nicht in einem frommen Bödlein und schauen dann ganz gelassen und ruhig auf die Situation der Leute und der Welt hin, wie sie zugrunde geht. Nein, wir sind mittendrin. Jesu Leute sind nicht ausgenommen von schweren Lebensführungen und Stürmen. Auch sie werden arbeitslos, auch sie werden krank, auch sie haben Schmerzen und Leiden, erleben Verluste, haben Ängste und Zweifel. Wir sind mittendrin, du und ich. Und mein Sturm, der dauert jetzt schon 2,5 Jahre. Wir haben gehört von Esther, der schon 4. Und ich kenne hier drin von einigen, die sitzen schon länger in einem Sturm. Schon viel länger. Das ist die Dunkelheit, das Wellental, rauf und runter, hin und her. Man spürt nur die Heftigkeit des Sturms. Eine Welle um die andere, eine Schwinte um die andere. Nass und boah. Man sieht den Horizont nicht mehr. Man fühlt nur noch den Untergang. Und verzweifelt ruft man nach Gott. Und klagt ihn vielleicht auch schon mal an. Bombardiert ihn mit Fragen, warum, wieso, weshalb, was denkst du überhaupt, wo bist du überhaupt, was habe ich falsch gemacht? Oft sind diese Fragen nicht mehr so hilfreich. Manchmal sind sie auch wirklich falsch. Und es gibt keinen Gläubigerbonus. Weißt du, was das ist? Gläubigerbonus. Ja, hallo, ich bin doch ein Kind Gottes. Hä? Ich habe mich entschieden für dich, Jesus. Ich lebe doch mit dir. Hä? Und jetzt diese ganze und so weiter. Hey, hallo, und ich lese die Bibel und ich bete sogar und ich gehe immer in den Gottesdienst und du kannst auf mich zählen und ich erzähle von dir und so weiter. Nachfolgerbonus. Jetzt muss ich doch schauen, hey, hallo, hier bin ich und stehe ich. Ich kann nicht anders, aber jetzt ist einfach nichts los. Bei dir auch nicht. Es geht doch nicht. Ich bin doch so gut, hä? Ich bin doch so fromm. Ja, wenn wir in dieser Haltung zu Gott kommen, dann sind wir wirklich auf dem Holzweg. Echt. Einen Gläubigerbonus gibt es nicht. Da sollen wir aussteigen. Wie die Matrosen. Einfach abhauen. Das Handtuch werfen. Sie ist so nicht los da mit diesem Gott und die Bibel. Und ach, mal eine Pause machen. Sendepause. Das ist keine Option, liebe Leute. Das ist keine Option. Es ist viel zu gefährlich, es ist lebensgefährlich, einfach auszusteigen. Ich habe zwei Dinge gelernt und das weiß ich. Weißt du, Gott ist niemals abwesend. Er ist immer da. Das habe ich gelernt. Was er versprochen hat, was er zugesagt hat in seinem Wort, das hält er auch. Er ist da. Er ist nicht abwesend. Auch wenn ich nichts spüre. Und ich habe mal wirklich nichts gespürt und spüre manchmal heute auch nichts, immer etwas. Aber er ist da. Er ist da. Ausrufezeichen. Und er will uns entwickeln. Ja. Dieses Bild zeigt etwas von früher. Vor der digitalen Fototechnik. Aber wisst ihr was, das ist so ein geniales Bild. Ein lieber Freund hat mir das mal erzählt und es hat mir so geholfen und ich erzähle es euch auch. Ich bin so fasziniert. Viele können sich vielleicht, die Älteren ganz sicher, von diesen Fotos, Fotografen, ja heute gibt es das immer noch, Oldstyle. Kauft man einen Film, hat man einen Fotoapparat, dann legt man den Film rein, macht den Deckel zu und dann dreht man, kurbelt man, hat man früher so gemacht. Oder dann kamen die Batterien, Knöpfchen drücken, zipp, bis zum ersten Bild. Klick, 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 fertig, aus. Was macht man? Mit Batterie, Knöpfchen drücken, zzzz, geht der rüt. Oder dann zurückdrehen. Dann geht es in die Dunkelkammer. Und wisst ihr, was in der Dunkelkammer passiert? Party, da tönt die Musik, da ist High Life, Leuchte, Disco-Kugeln, ultraviolettes Licht und alles zusammen. Ja, super Party. Hey, hier wird gearbeitet. Hier wird gearbeitet. Der Film wird entwickelt. Was heißt das? Der geht durch einige verschiedene chemische Bäder und dann noch durch ein Wasserbad. Und da muss man Fotopapier nehmen, unbelichtetes, und dann eben die einzelnen Fotos belichten auf dieses Fotopapier. Und das Fotopapier, das geht dann auch wieder durch diese Bäder hindurch, bis das Bild da ist. Das ist der Entwicklungsprozess. Super. Und wisst ihr, einmal die Türe auf im falschen Moment, peng. Oder beim Foto, irgendwann den Deckel mal auf, peng, alles aus. Der ganze Entwicklungsprozess kannst du vergessen, abschminken. Mein Bruder hatte so ein Labor. Oh, das war wirklich gut, ihm zuzuschauen, wie er das machte. Und er hatte den vollen Überblick. Der war noch ein bisschen Halbprofi-Fotograf so und wurde immer an Hochzeiten eingeladen und so weiter und so fort. Aber das war super, dem zuzuschauen. Jetzt komme ich zu dir und zu mir. Weißt du, wir alle gehen mal durch solche verschiedene Entwicklungsbäder. Dass nämlich das Bild von Jesus in uns immer mehr sichtbar wird. Wir werden so belichtet, dass Jesus herauskommt, verstehst du? So entwickelt, dass andere Menschen Jesus sehen sollen, immer näher, immer besser ihn kennenlernen, dass er sichtbar wird in meinem Leben. Der Film, der wird nicht gefragt, willst du jetzt durch diese Bäder hindurchgehen oder nicht? Hey, der Fotograf ist da, der entwickelt, der ist da, der führt diesen ganzen Prozess, bis die schönen Bilder da sind. Der Fotograf, der sieht alles, er kennt alles, er weiß alles und er will das Beste, die schönsten Bilder. Und genauso ist es jetzt bei dir und mir. In deinem Lebenssturm, in deiner Lebenssituation, in deinem Entwicklungsbad, in deiner Dunkelkammer. Und Gott sagt dir das zu, was er einem Paulus zusagt. In der letzten Nacht stand neben mir ein Engel Gottes, dem ich gehöre, dem ich diene, ohne Mitarbeiterbonus. Er sagte, fürchte dich nicht, Paulus, du wirst vor dem Kaiser gebracht werden. Und auch alle anderen auf dem Schiff wird Gott deinetwegen am Leben lassen. Deshalb habt keine Angst. Ich vertraue Gott. Es wird sich erfüllen, was er mir gesagt hat. Wir werden auf einer Insel stranden. Im Morgengrauen forderte Paulus alle auf, endlich etwas zu essen. Ihr habt 14 Tage lang gehungert, sagte er. Wenn ihr überleben wollt, müsst ihr jetzt etwas essen. Und ihr dürft sicher sein, auch euch wird nichts passieren. Keinem von euch wird auch nur ein Haar gekrümmt werden. Nachdem Paulus das gesagt hatte, nahm er ein Brot, dankte Gott laut, und vornehmlich, so dass es alle hören konnten, und begann zu essen. Da fassten alle neuen Mut und aßen ebenfalls. Insgesamt waren wir 276 Mann an Bord und alle wurden gerettet. Mut tut gut. Das griechische Wort eudymeo. Eu steht für gut, wunderbar, schön. Zum Beispiel Segen heißt eulego, also das gute Wort zu sagen und hier etwas zu tun, das Gute zu tun, den Mut zu haben, den guten Mut zu haben. Gott ist einer, der Gutes tut. Gott tut Gutes. Er ist dein Ermutiger. Denn Gott gibt diese Zusagen dem Paulus. Er ist da. Gott ist da. Deshalb seid guten Mutes. Gott ist da. Er sendet seinen Engel, er hat Paulus den Engel gesandt. Und er sendet auch dir den Engel, denn er ist gut, er steht zu dir. Er lässt sich nicht hängen, er hat den Paulus nicht hängen lassen. Er wird auch dich nicht hängen lassen, er hat mich nicht hängen gelassen. Er hat die Esther Köppel nicht hängen gelassen, er hat Margot, meine Frau, nicht hängen gelassen. Er ist da und er ist gut. Auch wenn du in der Scheiße hockst. Entschuldigung, dieser Ausdruck. In einer so schwierigen Situation. Dennoch ist Gott da. Er ist da. Halleluja. Es wird sich erfüllen, was er zugesagt hat. Es wird sich erfüllen. Vertrau ihm. Vertrau ihm. Und iss. Ach, das tut so gut. Essen. Da fassten alle neuen Mut und aßen ebenfalls. Hey, hallo. Ist das nicht irgendwie genial? Mitten im Sturm, mitten in der Dunkelkammer zu essen. Also, Gott meint damit, gönn dir etwas Gutes, auch wenn du im Sturm hockst. Das erfrischt nämlich deine Seele, das erfrischt deinen Geist, das erfrischt deinen Körper. Gönn dir mal eine Rückenmassage. Wellness. Ein gutes, feines Essen. Oder ein Tanz mit einem Schatz und so weiter. Was ich gelernt habe aus diesen letzten 2,5 Jahren, habe ich gelernt, wie groß Gott ist. Der ist nämlich viel größer als der Sturm. Viel größer, als ich denken kann. Viel größer, viel besser, als ich sehen kann und hören kann. Trotz allem, trotz allem. Wie groß ist Gott? Und er gibt die Kraft, auszuhalten im Wasserbad, in der Dunkelkammer, im Entwicklungsprozess, dass sein Bild sichtbar wird. In meiner Schwachheit und Begrenztheit schenkt er Neues. Schenkt dir neue Kraft. Und das ist es, was ich dir wünsche von ganzem Herzen. Schau, es gibt keine Abkürzung, so leid es mir tut. Ich würde gerne Abkürzungen gehen, um dieses Bad und jenes Bad noch durchzugehen. Schneller, wie sagt man schon? Ja, ich komme schnell. Ich mache schnell, schnell, immer schnell. Hey, der Fotograf, der weiß ganz genau, wie lange das geht. Und er kann einfach den Film nicht einfach in ein Wasserbad hineintun und sagen, okay, gut, jetzt überlasse ich das mal dem Wasserbad. Das bringt nichts. Du kannst nichts abkürzen. Es gibt keine Abkürzung, so leid es mir tut. Gott will das schönste Bild herausholen aus dir. Das Beste. Selbst lerne immer und immer wieder in diesen dunklen Situationen ein Ja zu finden. Ja, Herr, du bist da. Und sprich das mal laut aus. Genau wenn du nicht mehr kannst. Sprich es laut aus. Schrei es in deine Wohnung, in deine vier Wände hinein oder wo du auch bist. Vielleicht auch am Arbeitsplatz, dass die anderen nur noch staunen. Und was ist jetzt mit dem los? Gott, du bist da! Du bist da! Halleluja! Und es ist gut. Und manchmal geht der Prozess länger. Aber ich weiß, es ist ein ermutigender Weg. Das zu erkennen und einzugestehen, das kann helfen, auszuhalten, in der Tat. Und weißt du, in meiner Bibel, vielleicht hast du eine andere, keine Ahnung, aber in meiner Bibel habe ich noch keine einzige Stelle gefunden, wo ein Leben auf dieser Erde beschrieben wird ohne Probleme. Aber es gibt unzählige viele Stellen, die sagen, Gott liebt dich. Gott hält dich fest. Gott ist bei dir. Ich bin da in deiner Situation. Da kommt die Sache mit der Geduld, eben das ist es. Manchmal müssen wir auf Gott warten und manchmal wartet er auf mich. Okay. Manchmal dauert dieser Entwicklungsprozess eben etwas länger. Aber das Ziel ist immer dasselbe. In sein Bild verwandelt zu werden. Darum, bleib dran. Gib nicht auf. Bete immer wieder, Jesus Christus, erbarme dich über mich. Sei mir gnädig. Und sprich das aus. Du bist da. Mut tut gut. Und das macht standhaft im Sturm. Und Gott rettet. Und dieser Tipp, den du im Wochenflyer findest, lies mal dieses Kapitel durch. Lies es durch, nimm es das zu Herzen. Nimm dir diese Mühe, nimm dir Zeit, wirklich, das ist so wichtig. Lies dieses Kapitel 27 durch, aber mach dann nicht bei 27 Halt, sondern lies die nächsten 10 Verse in Kapitel 28 auch noch, das so steht es nämlich im Wochenflyer drin. Und du wirst sehen, das göttliche Entwickeln wird zum Segen. Denn was da kommt, das ist wirklich super genial. Und das ist das, wodurch er mich entwickelt. Und das ist das, was sichtbar wird. Sei nicht ein Mensch, mit dem schließe ich jetzt, der ein Wasserglas hat und das ist so bis zur Mitte voll. Sei nicht ein Mensch, der schaut, oh, das Glas ist halb leer. Das ist der Pessimist. Sei auch nicht so der, also wenn du willst, kannst du das sein, oder? Schreib dir nicht vor, was du sein willst oder sein musst, oder? Du kannst natürlich auch sehen, okay, da hat noch Platz, das Glas ist halb voll, hä? Optimist. Ich gebe dir einen Tipp, sei ein Psalmist. Sei ein Psalmist? Ja, warum? Hey, habt ihr schon mal Psalm 23 gelesen? Was steht da? Der deckt mir einen Tisch. Wo? Im Angesicht der Feinde. Oh, das ist gar nicht lustig. Hä? Mit Freunden zu tafeln, das ist doch schön, das ist geil, hä? Das ist cool. Aber im Angesicht der Feinde, wenn es stürmt, wenn es regnet, wenn es Mist ist, da deckt er dir den Tisch. Und er schenkt dir das Glas wie voll ein, den Becher, so bis zur Mitte. Hä? Hallo, eben Psalmist sein, überfließende Becher zu haben. Im Sturm. Gott ist da und du bist ein Psalmist mit einem Becher, der überfließt. Amen.